Der Confirmation Bias deutet auf unsere Tendenz hin, einmal Kanntes in der Tendenz eher zu bestätigen als zu falsifizieren.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Die Fehlerquelle Nummer 1 im Strafverfahren. Dr. Simon Pschorr denkt das System neu. Fehler passieren, das ist so auch in unserem Rechtssystem. Fehler sind allerdings immer dann besonders tragisch, wenn es an die Freiheit geht. Ist der Instanzenzug einmal durchlaufen, sind Korrekturen nur unter extrem schweren Bedingungen möglich im Wiederaufnahmeverfahren. Oder könnte man jetzt denken, wäre es nicht sinnvoll, Fehlerquellen vielleicht schon im Ermittlungsverfahren zu minimieren? Brauchen wir eine andere, eine bessere Fehlerkultur, mehr Kompetenzen, bessere Ausbildung, mehr Fortbildung? Wenn ihr jetzt glaubt, in dieser Episode wäre ein Strafverteidiger zu Gast, dann habt ihr euch maximal geschnitten. Hier gibt's Fehlerkultur sozusagen Next Level mit Staatsanwalt Dr. Simon Pschorr. Lieber Simon, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist, auch noch am Karfreitag und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Ich verrate unseren Lauschern vielleicht mal ganz kurz, woher wir uns kennen und wer du bist. Du bist Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Regensburg, bist zuständig für allgemeine Strafsachen, du forschst aber auch im Strafrecht und da bist du mir auch schon begegnet, Sprecher der Fachgruppe Strafrecht der Neuen Richterinnenvereinigung. Du bist auch Kommentarherausgeber, Nix Pschorr, Jugendgerichtsgesetz. Wir beide haben uns aber getroffen auf einer Veranstaltung des Innocent Projects. Dazu habe ich auch schon was aufgenommen, verlinke ich nochmal. Und da ging es um Wiederaufnahmeverfahren. Da hast du auf dem Podium gesessen und ich bin ganz ehrlich, ich hing an deinen Lippen und habe gedacht, das gibt's ja nicht. Er hat meinen Ohren nicht getraut. Ich habe ehrlicherweise ein bisschen Asche auf mein Haupt die Erwartung gehabt, naja, wenn da ein Staatsanwalt sitzt, dann wird der eine ganz andere Auffassung vertreten als die Verteidigerinnen und Verteidiger, die da waren. Dem war aber nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, der Pschorr, der quält mir. Den schnappe ich mir mal für den Podcast und das habe ich dann ja auch noch gleich im Saal. Wir haben uns dann ja sehr viel im Nachgang noch über Fehlerquellen im Strafrecht unterhalten. Und du hast so gerade raus gesagt, Fehlerquelle Nummer 1 ganz klar, das ist der Mensch. Ich fand im ersten Moment, das klingt hart, aber irgendwie ist es auch logisch, denn in allen Stadien des Strafverfahrens arbeiten halt Menschen und Menschen machen nun mal Fehler. Und ich dachte, vielleicht können wir uns so die einzelnen Stationen mal anschauen und erörtern, wo so das höchste Fehlerpotenzial ist und so ein bisschen Rundumblick. Warum ist für dich der Mensch Fehlerquelle Nummer 1?
Also ich möchte, glaube ich, mit einem Missverständnis im Vorfeld aufräumen. Wenn ich von Fehlerquelle Mensch spreche, dann ist das überhaupt kein Vorwurf, dann ist das überhaupt keine Äußerung über Kolleginnen und Kollegen in negativer Hinsicht und es ist erst recht keine Äußerung über die anderen Verfahrensbeteiligten in negativer Hinsicht, sondern es ist schlicht und ergreifend ein faktischer Befund. Wir Menschen machen Fehler. Errare humanum est. Es gehört zu unserer Quintessenz, unserer Existenz, dass wir Fehler machen. Und weil es so ist, ist es unglaublich wichtig, dazu zu stehen und Fehler zu beseitigen und zu bereinigen. Deswegen würde ich sagen, ist es die Kernaufgabe der Staatsanwaltschaft, Fehler zu bereinigen. Und zwar sowohl diejenigen, die Straftäterinnen und Straftäter auf der Straße im Alltag begehen, das sind Fehler, für die müssen sie gerade stehen, nämlich vor Gericht. Dafür haben wir das Strafverfahren. Aber wenn das so ist, dass wir von den Menschen verlangen, dass sie für ihre Fehler gerade stehen, daraus lernen und in der Zukunft keine solchen Fehler mehr machen, dann müssen wir uns aber auch an der eigenen Nase fassen und selbst, wenn wir Fehler machen, dazu stehen, sie bereinigen. Und aufrechten Hauptes sagen, daraus lernen wir und werden besser.
Genau das hat mir so gefallen, weil ich fand, das war so ein wissenschaftlicher Ansatz. Weißt du, wie man es so kennt? Fehler ist letztlich ein Ansatz, künftig was besser zu machen. Und daher.
Das ist schlicht und ergreifend auch wieder das Lernen aus dem Faktum. Wir können niemals fehlerfrei leben und arbeiten. Das wird nicht möglich sein. Und wenn man das anerkennt, dann bleibt einem nur die Variante, zu den Fehlern zu stehen und sie zu bereinigen. Sie zu vertuschen und zu übergehen, ist unehrlich. Und Unehrlichkeit ist nicht die Botschaft, die die deutsche Justiz transportieren sollte und will. Fehler passieren tatsächlich von Alpha bis Omega, vom Anfang des Verfahrens bis zu seinem Ende und passieren auf allen Seiten. Nicht nur die Strafverfolgerinnen und Strafverfolger, nicht nur die Verteidigerinnen und Verteidiger machen Fehler, sondern auch Zeugen und Zeugen, Angeklagte machen ihrerseits Fehler, stehen bei den Angeklagten unmittelbar für die Fehler ein. Bei Zeuginnen und Zeugen kann es aber auch sein, dass sie für Fehler, nämlich für bewusste Fehler, für Lügen einstehen müssen, nämlich in einem Folgeverfahren wegen uneidlicher Falschaussage, wegen Meineides oder falscher Verdächtigung. Auch hier gibt es Fehlerfolgenbeseitigung, wenngleich mit anderen Konsequenzen als eben für die Verfahrensbeteiligten selbst. Wenn wir am Anfang des Ermittlungsverfahrens beginnen wollen, wenn es um die Fehlerbeseitigung geht, dann ist schon die erste Fehlerquelle die Anzeigeerstattung selbst. Machen Menschen eine Anzeige, beruht die ganz häufig auf wahren Tatsachenangaben. Aber manchmal sind diese Tatsachenangaben fehlerhaft. Und zwar entweder deswegen, weil Menschen falsch bezichtigen, bewusst, vorsätzlich die Unwahrheit sagen, um andere Ziele zu erreichen. Das ist ein gravierender Fehler. Aber ganz regelmäßig deswegen, weil sie entweder eine Situation falsch interpretiert haben, weil sie in ihrer Wahrnehmung einen Fehler gemacht haben, etwas falsch gesehen, falsch gehört, falsch rezipiert haben. Oder weil sie sich falsch erinnern an ein Geschehen, insbesondere an Geschehen, die lange her sind, die komplex sind, die möglicherweise in der Kindheit stattgefunden haben und mit Traumata oder psychischen Erkrankungen verbunden sind. All das sind Fehlerquellen. Nochmal, das sind keine böswilligen Fehler, sondern das sind schlicht und ergreifend faktische Fehler, die wir adressieren und ausräumen müssen. Die zweite Fehlerquelle ist die Entgegennahme der Anzeige. Die Polizei, ganz regelmäßig, aber auch die Staatsanwaltschaft nehmen Strafanzeigen entgegen. Und auch hier kann es passieren, dass der Anzeigerstatter, die Anzeigerstatterin falsch verstanden wird. Man berichtet insbesondere bei Sprachbarrieren oder bei langen, komplexen Geschehnissen einen Sachverhalt. Und das Gegenüber muss diesen verstehen, nachvollziehen und dann leider bisher immer noch selbst verschriftlichen. Die Dokumentation findet bei der Polizei noch immer weitestgehend durch händische Verschriftung, durch die Vernehmungsbeamten, durch den Vernehmungsbeamten statt. Nur bei der Kriminalpolizei finden flächendeckend Aufnahmen mit Tonbändern und in Kapitalsachen Aufnahmen mit Ton und Bild Anwendung. Wenn ich selbst schriftlich aufzeichne, was mein Gegenüber mir sagt, dann hat das Fehlerpotenzial. Ich verkürze, ich interpretiere falsch, ich fasse zusammen und raffe, ich versuche sprachliche Missverständnisse auszuräumen, und zwar aus meiner Perspektive, aus der Empfängerperspektive, nicht aus der Senderperspektive. Natürlich wird die Aussage dem Zeugen, der Zeugin dann zur Zeichnung vorgelegt. Bei sprachlich dem Deutschen nicht so ganz befähigten Personen ist das schon eine Riesenhürde. Die können das nicht lesen oder jedenfalls nicht umfassend verstehen. Viele Zeuginnen und Zeugen haben keine Lust, das nochmal zu lesen. Viele Zeuginnen und Zeugen haben die Zeit dafür nicht. Oder sind, weil sie zum Beispiel gerade Opfer einer Straftat geworden sind, aufgebracht, verunsichert, nervös oder vielleicht sogar gut behandlungsbedürftig, müssen ins Krankenhaus. Es ist vielleicht einfach die Zeit nicht, um das nochmal gegenzuchecken. Dann fallen Fehler nicht auf. Das merken wir manchmal, aber nicht immer, dann in der Hauptverhandlung.
Aber wenn dann sowas kommt, wie hab ich so nicht gesagt, ne? Ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass es vielleicht bei den Menschen, die grundsätzlich der Polizei Vertrauen entgegenbringen, das sind ja nicht alle, wir haben ja so ein bisschen Vertrauenskrise auch im Rechtsstaat, aber bei denen, die der Polizei vertrauen, dass du vielleicht auch sagst, naja, ich habe es ja gerade erzählt, der hat es mitgeschrieben, wird schon stimmen.
Ja, das spielt auch eine Rolle, schlicht und ergreifend das Gegenüber mit seinem Vertrauensvorschuss, das auch das Amt mitbringt. Und zugleich in der Situation, dass man meint, das ist doch verständlich, insbesondere bei der klassischen Bürovernehmungssituation, in der es also man nicht grundsätzlich davon ausgeht, dass es Störungen im Wahrnehmungsprozess gibt.
Ja, und dazu kommt vielleicht, wäre zu meiner Mutmaßung, auch noch die Protokollsprache. Die ist ja gelegentlich, wenn man so viele Ermittlungsakten gesehen, viele Vernehmungsprotokolle, die sind ja sehr unterschiedlich. Und manchmal hat man schon das Gefühl, okay, da wurde versucht, so ein bisschen sprachgetreu, umgangssprachlich auch wiederzugeben. Manchmal sind die Zusammenfassungen, ich nenne es jetzt mal ganz banal, total Beamtendeutsch.
Das war eine Hauptverhandlung wegen eines gefährlichen Körperverletzungsdelikts, bei der dem Zeugen in den Mund gelegt wurde, es sei ein Schlag wie ein Uppercut geführt worden. Hatte ich gedacht, oh, das ist aber eine sehr spezifische Beschreibung. Das ist eine ganz aus der Boxersprache resultierende, ganz klare Beschreibung eines Schlages von unten nach oben unters Kinn. Ja, nur genau diese Beschreibung hat der Zeuge nie abgegeben, sondern bestritt dann in der Hauptverhandlung just dies gesagt zu haben. Insbesondere habe er das Wort Uppercut das erste Mal in der Hauptverhandlung gehört.
Ich wollte gerade nachfragen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was das sein soll. Ja, klar. Das ist, glaube ich, einfach menschlich. Und wie du sagst, das sind ja keine bewussten Fehler. Würdest du sagen, dass just in diesem Verfahrensstadium, also in diesem frühen Ermittlungsverfahren, sich die Fehler dann am stärksten für den Rest des Verfahrens auswirken?
Sie haben jedenfalls bis zur Hauptverhandlung die größten Folgewirkungen. Denn die Verschriftlichung wird im Regelfall zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Zweifel gezogen, sondern in Ermangelung einer besseren Informationsquelle erst einmal zugrunde gelegt und ist damit die Grundlage für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ob ein hinreichender Tatverdacht besteht, ist Grundlage regelmäßig für Eingriffsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren, die Wohnungsdurchsuchung, der dann für erforderliche Anfangsverdacht wird darauf gegründet. Die Untersuchungshaft, der erforderliche dringende Tatverdacht, wird darauf gegründet. Bei der Untersuchungshaft, muss man sagen, ist vielleicht sogar das viele Risiko geringer, weil mit der Möglichkeit der Haftvorführung und der Haftbeschwerde dann auch unmittelbare Rechtsmittel gegeben sind, die schon frühzeitig im Verfahren eine Überprüfung nach sich ziehen, bei der dann auch möglicherweise zweifelhafte Beweisergebnisse nacherhoben werden und korrigiert werden. Während eine Beschwerde auf eine Wohnungsdurchsuchung zieht sich, wird regelmäßig nicht vor dem Verfahrensabschluss verbeschieden. Vor dem Hintergrund, da ist es meistens länger, bis man da zu einer Fehlererkennung kommt. In der Hauptverhandlung, jedenfalls nach dem bisherigen Modell der Strafprozessordnung, fallen solche Fehler dann auf, wenn ich die Zeuginnen und Zeugen selbst vernehme und eindringlich vernehme. Wenn ich also ihnen die Möglichkeit gebe, die Geschichte nochmal zu erzählen und dann mit etwaigen Abweichungen aus der polizeilichen Erstvernehmung konfrontiere. Auch das ist insbesondere im Amtsgericht nicht der Regelfall.
Was mir noch im Gedächtnis geblieben ist von der Podiumsdiskussion, und von unseren nachfolgenden Gesprächen, das bezog sich auch so auf das Verschriften durch die Vernehmungsbeamten. Das war das Schlagwort Confirmation Bias. Und da hast du gesagt, dass das Problem ist, dass im Ermittlungsverfahren zu einem relativ frühen Zeitpunkt ja Dinge schon verschriftet werden müssen. Also es muss ja fortlaufend in der Akte geführt werden. Und dass wir unter Umständen ab da ein Problem haben, und ein Ansatzpunkt für eine sich fortführende Fehlerquelle. Vielleicht magst du das mal erklären, was du mit dem Confirmation Bias meinst.
Fehler machen ist unangenehm. Deswegen versuchen die meisten Menschen, wenn sie Fehler erkennen, die zu erklären. Wenn sie Fehler nicht erkennen, dabei zu beharren. auch wenn sich möglicherweise Zweifel unterbewusst ansammeln. Der Confirmation Bias deutet auf unsere Tendenz hin, einmal faktisch Erkanntes in der Tendenz eher zu bestätigen als zu falsifizieren. Insbesondere, wenn man eine gewisse Schlussfolgerung aus einer Indizien- und oder Faktenlage gezogen hat, diese Schlussfolgerung in der Tendenz eher aufrechtzuerhalten als im Nachhinein aufzugeben. Aus diesem Grund arbeiten gute Ermittlerinnen und Ermittler mit mehreren Ermittlungshypothesen. Man legt sich also nicht früh auf eine Sachverhaltsvariante fest, sondern man baut von Anfang an verschiedene Sachverhaltsvarianten, verschiedene Möglichkeiten, wie ein Sachverhalt abgelaufen sein könnte, um damit die Möglichkeit zu haben, alle zu prüfen, sodass es keine einspurige Vorfestlegung gibt. Natürlich hat auch diese Hypothesenbildung ein gewisses Risiko, denn wenn ich eine gewisse Zahl an Hypothesen bilde, schließe ich damit immer noch andere Sachverhaltsalternativen zunächst aus. Aber wir müssen natürlich auch mit irgendeinem Ansatz arbeiten, mit irgendeiner Idee, wie wir weiterarbeiten können, müssen wir arbeiten. Und dieser Confirmation Bias, der gilt wiederum nicht nur für Strafverfolgerinnen und Strafverfolger in ihren Hypothesen vom Sachverhalt, sondern die gilt für grundsätzlich alle Menschen. Alle Menschen wollen dem Grunde nach erst einmal, dass ihre Vorstellung von einem Sachverhalt, dass ihre Vorstellung von einem Geschehen ist und dass ihre Angaben Bestand haben, bleiben. Die meisten Menschen wollen auch erst im Grunde nach die Wahrheit sagen und auch als wahr Äußernde wahrgenommen werden. Also von Dritten, von anderen Menschen als so verstanden werden, dass sie aufrichtig sind und die Wahrheit sagen. Was insbesondere, wenn sich ein größeres Bild aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt hat, die das Risiko birgt, dass insbesondere die Hauptverhandlung nur noch zur Bestätigung des bereits gefundenen Beweisergebnisses dient und nicht mehr als offene Maßnahme zur Ermittlung der Wahrheit. Das ist besonders dann schwerwiegend, wenn Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu einer Verschriftlichung dieses Geschehnisses, von dem sie ausgehen, schreiten müssen. Beispielsweise, wenn ich einen Haftbefehlsantrag formuliere, dann sage ich, das ist mein dringender Tatverdacht, davon gehe ich aus. Das heißt, ich lege mich insoweit sogar so fest, dass ich es zu Papier bringe und andere Menschen damit konfrontiere, nämlich den Ermittlungsrichter, die Ermittlungsrichterin, und sage, das ist richtig, unterschreib mir das. Und dieser Confirmation Bias bekräftigt sich also über den Lauf des Verfahrens durch die damit verbundenen Entscheidungen. Dem begegnet beispielsweise Frankreich, in dem der Ermittlungsrichter, die Ermittlungsrichterin, die über die Anklagezulassung entscheidet, nicht identisch ist, nicht personenidentisch mit dem Gericht der Hauptsache, das dann darüber entscheidet, ob der Anklagevorwurf sich bestätigt. Das ist in vielen romanischen Rechtsordnungen ganz üblich.
Ist ja auch ein super schlauer Ansatz eigentlich. Und das wäre ja vielleicht häufig auch im Ermittlungsverfahren bei der Polizei vielleicht schon ganz sinnvoll, dass die Vernehmungen vielleicht von anderen Beamten durchgeführt werden, die Wahllichtbildvorlage von anderen Beamten, damit du so ein bisschen Neutralität hast. Und was ich daran so ganz spannend finde, ist, dass das ja kein bewusster Vorgang ist. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, dass ich sage, ich ermittle jetzt nur noch so, dass alles bestätigt wird, was ich unterstellt habe, sondern es ist ein absolut unbewusster Vorgang. Und wenn jeder mal so ein bisschen drüber nachdenkt oder vielleicht in Zukunft sich im Alltag beobachtet oder mal kritisch hinschaut, das passiert einem ja selber alle Nase lang. Also das finde ich daran so, ja, absolut. Aber ich finde es eben so wichtig zu zeigen, dass das kein bewusster Vorgang ist, sondern dass das ganz automatisch passiert. Und wenn ich natürlich etwas verschriftet habe in einem Vermerk, dann kann es eben passieren, dass ich auch nur noch in diese Richtung ermittle, ohne mich bewusst da zu entscheiden. Sondern alles, was mir begegnet bei den Ermittlungen, sortiere ich vielleicht automatisch dann in das ein, was ich schon habe. Das ist relativ schwierig, das abzustellen. Gibt es denn da spezielle gibt es da zu diesem Problem, das ist ja bekannt, das ist ja nichts Neues, gibt es da speziellen Niederschlag bei Fortbildungen, bei Ausbildungen, bei Polizei? Bei der Polizei tut sich da ja relativ viel, habe ich das Gefühl.
Bei der Polizei gibt es das, insbesondere im Rahmen von Vernehmungslehre und der psychologischen Ausbildung der Polizei. Die ist da weiter als die Juristenausbildung. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Juristinnen und Juristen immer noch als Generalistinnen ausgebildet werden. Das heißt, derjenige, der später als Syndikus in einer Bank arbeitet, genau dieselbe Ausbildung bekommt wie diejenige, die bei der Staatsanwaltschaft agiert. Und das ist schlicht und ergreifend der Komplexität des 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht. Wir müssen wegkommen von dieser Generalistinnenausbildung, auch wenn das Recht so viele schöne Gebiete mitbringt und ich derjenige bin, der immer Spaß an den Schnittstellen hat und eigentlich überall zwischen allen Stühlen sitzen will. Aber man muss ehrlich sein, man kann nicht Spezialist in jedem Rechtsgebiet sein, geschweige denn dann in den notwendigen Soft Skills, die man ebenfalls mitbringen muss, um dann in der Praxis erfolgreich zu sein. Vielleicht noch eine Sache zu der polizeilichen Arbeit. Man muss natürlich sehen, die Trennung von Vernehmungsbeamtin und Ermittlungsführerin hat zwar den von dir angesprochenen Vorteil, dass man da möglicherweise weiteres Bild bekommt. Es hat aber den ganz großen Nachteil, dass ich Vernehmungen nicht auf gleicher Augenhöhe munitioniert führen kann. Ich kann zum Beispiel nicht konfrontativ befragen, weil ich als nicht ermittlungsführende Person nicht im Bilde bin, welche Beweisergebnisse bereits da sind, wenn ich einen Zeugen, eine Zeugin oder einen Beschuldigten habe, die mich anlügt. Dann werde ich das möglicherweise nicht so gut identifizieren können, nicht mit faktischen, objektiven Beweismitteln konfrontieren können, die andere Sprache sprechen. Dieses Risikoproblem haben wir bei den richterlichen Vernehmungen nach 58a StPO, bei dem der Gesetzgeber sich eigentlich vorstellt, dass es sich insbesondere bei Opfern von Sexualstraftaten und Kapitaldelikten um richterliche Erstvernehmungen handeln soll. Also die Idee ist, niemand anders als der Richter, als die Ermittlungsrichterin, kommt mit diesem Zeugen, dieser Zeugin in Kontakt und vernimmt dann auf Video komplett. Das ist eine in der Sache nachvollziehbare Vorstellung des Gesetzgebers, weil das natürlich der unbeeinflussteste Eindruck ist. Auf der anderen Seite ist es so früh im Ermittlungsverfahren, dass eine umfassende, vollständige Vernehmung auf Basis der Ermittlungserkenntnisse dann gar nicht möglich ist. Mit der Folge, dass die so erzielte Videoaufzeichnung in der Hauptverhandlung die Zeugenaussage nicht vollständig zu ersetzen vermag, ist dann also möglicherweise mehrere ermittlungsrichterliche Vernehmungen auf Video braucht oder eine neuerliche Vernehmung in der Hauptverhandlung. Beides sollte da eigentlich vermieden werden.
Ja, klar. Aber wie könnte man das ganze Problem lösen?
Ich glaube, das ist ein nicht auflösbarer Widerspruch. Das Interesse, den möglichst unbeeinflussten Vernehmer zu haben, bei einem möglichst omniscienten Vernehmer, ist, naja, in der Sache zwei Faktoren, die sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, insoweit bedarf es einer Entscheidung. Ich bin der Auffassung, dass es für den Ermittlungsrichter, für die Ermittlungsrichterin essentiell ist, im Vollbild zu sein. Dass die frühe ermittlungsrichterliche Vernehmung in der Sache nicht sinnvoll ist. Bei der Polizei kann ich mir die Spaltung schon eher vorstellen, weil dort eine neuerliche Vernehmung, eine zweite Vernehmung durch ermittlungsführende Beamtinnen und Beamte nicht so sehr faktisch ausgeschlossen ist und auch nicht so sehr am gesetzgeberischen Ziel vorbeigeht. Die Idee sieht man ganz häufig bei Ermittlungen, die zunächst von der Schutzpolizei begonnen werden und dann an die Kriminalpolizei abgegeben werden. Ja. Hier haben wir regelmäßig eine unbeeinflusste, teilweise natürlich dann auch in der Qualität und im Vernehmungsziel abweichende Erstvernehmung durch die Schutzpolizei, die dann von den KriminalbeamtInnen gesichtet wird. Die stellen dann fest, oh, da ist aber A, nicht gefragt, B, falsch interpretiert, sie übersehen worden und gehen dann in eine umfassendere Zweitvernehmung. Das erzielt häufig sehr gute Beweisergebnisse.
Ja, das ist ein guter Punkt. Was ich mir noch vorstellen könnte, und das ist im weitesten Sinn auch Stichwort Confirmation Bias, dass es menschlich ist, wenn du häufig mit denselben Personen zusammenarbeitest. Also das ist ja häufig so, du kennst ja dann deine Polizeibeamten, du kennst deine Staatsanwälte. Und dass, wenn du eine ganze Weile, vielleicht Jahre zusammengearbeitet hast und genau weißt, zum Beispiel als Richter, also wenn das vom Pschorr kommt, na, hat es Hand und Fuß. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das bei mir auch so ein Punkt wäre, der unbewusst zu Buche schlägt, weil ich weiß, das ist immer so fundiert, das hat immer Hand und Fuß, das ist immer alles sehr sorgfältig. Ich glaube, da wäre meine Tendenz, extra kritisch zu hinterfragen, ein bisschen eingedämpft, würde ich schätzen.
Ja, dieses Risiko gibt es. Umgekehrt sieht man natürlich auch über Zeit schwarze Schafe, bei denen man dann auch ganz besonders genau hinschaut. Aber jeweils schwarze Schafe und oder blinde Hühner finden Körner. Und umgekehrt, diejenigen, die eine weiße Weste haben, sind manchmal Wölfe im Schafspelz.
Ja, hast du ja überall. So, jetzt bei der Polizei tut sich einiges. Was glaubst du, woran liegt, dass jetzt bei den Staatsanwaltschaften, bei den Gerichten da nicht noch mehr getan wird? Klar, wir haben immer noch diese Generalistenausbildung, wie du es gesagt hast. Ich bin froh, dass ich die noch hatte, weil ich bin frei. Also ich kann machen, was ich will. Ich würde es nicht eintauschen wollen für mich. Aber wäre das nicht Anlass, da auch ganz vertieft auf Fortbildungen zu setzen, auf Coachings, auf Ausbildung? Woran hakt's? Ist das das Landesbudget der Justizministerin?
Fortbildungen spielt Budgetfragen eine Rolle, spielt die Kapazitätsfragen der jeweiligen Behörden eine Rolle. Wie viele Abwesenheiten kann ich mir leisten? Wie viele Leute müssen vertreten werden gleichzeitig, weil sie auf Fortbildungen sind? Es spielt eine Rolle bei den Richterinnen und Richtern, dass Fortbildungen freiwillig sind. Also diejenigen, die sich eh engagieren, die auf der Höhe der Zeit und informiert sind, gehen in viele Fortbildungen, vernetzen sich, machen noch mehr Fortbildungen, weil sie da tolle Kolleginnen kennengelernt haben und so weiter. Diejenigen, die vielleicht grundsätzlich das Risiko bieten einer schwierigen Arbeitsweise, gehen auch nicht in Fortbildungen, denn ich bin R1, ich bleibe R1, ich gehe um eins. Das gibt's als Einstellungsproblem. Aber ich glaube, in der Gesamtschau ist es die nicht ausreichende Abdeckung mit Fortbildungen, die verpflichtend sind und die begleitet in der Realarbeit nachgearbeitet und nachvollzogen werden. Ein schönes Wochenende in Trier oder Fischbachau ist nett und schön. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das einen nachhaltigen Einfluss auf meine Arbeitsweise hat. Da gehörten eigentlich Maßnahmen des Tutorats und der Supervision her und die binden wiederum Personalkapazitäten. Dafür brauche ich erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die das quasi begleitend machen. Und ich muss damit natürlich auch so weit flächendeckend auf die Straße, dass es nicht den Eindruck erweckt, dass man jetzt das erste Versuchskaninchen und oder die besonders unbefähigte Person ist, die man jetzt da ganz eng anbindet. Denn natürlich, wenn das nicht landläufig ist, erweckt die enge Anbindung den Anschein der eigenen Inkompetenz.
Ja, klar. Also ich muss mal eine Lanze brechen für die Deutsche Richterakademie. Wir machen ganz, ganz tolle Projekte. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich schon die Freude und Ehre hatte, da einen Vortrag zu halten. Aber das ist natürlich alles freiwillig. Und ich glaube auch, es wäre sehr wichtig, dass, keine Ahnung, vielleicht angedockt an die einzelnen OLG-Bezirke, dass es wirklich Pflicht ist und dass man das nachweisen muss. Weil, wie du sagst, ich kenne so viele immens engagierte Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Richterinnen, Richter, die machen das alle. Aber es sind halt eben nicht alle, so wie es immer ist. Ne? Es ist in jedem Beruf, hast du einen Spiegel der Gesellschaft. Mancher will unbedingt und mancher halt eben nicht. Deswegen fände ich das ehrlich gesagt ganz wichtig, weil das ja auch dazu beiträgt, letzten Endes, wenn ich Fehler vermeide, daraus lerne, offen damit umgehe, das Vertrauen in das gesamte Justizsystem zu stärken. Weil je weniger solcher Fehler passieren, desto besser. Weil das sind ja auch die Dinge, die dann medial immer gleich richtig einschlagen, wenn das die große Runde macht. Da kann ja keiner Interesse dran haben. Und da wird ja auch dann nicht auf den Faktor Mensch abgestellt, sondern dann ist es ja wieder gleich Vollbashing.
Das ist der Rechtsstaat im Ganzen, da sind es die Gerichte.
Ja, genau. Und überhaupt Staatsanwaltschaft und sowieso alle politisch motiviert. Da wird ja dann immer gleich drauf aufgesetzt. Also das wäre doch ein ganz interessanter Punkt. Vielleicht müsste man das mal, setzt ihr euch dafür ein bei der neuen Richtervereinigung für solche Themen oder Richterinnenvereinigung? Steht es bei euch auf der Agenda?
Die Richterinnenvereinigung setzt sich stark für ein Selbstverständnis der Kolleginnen und Kollegen in der Justiz ein, das mit regelmäßiger Fortbildung einhergeht. Es gibt gerade eine große bundeslandübergreifende Initiative zur besseren Arbeit im Bereich Sexualstraftaten gegen Kinder und Jugendliche, in der wir uns eingebracht haben, die ebenfalls mit einer regelmäßigen Supervisions- und Fortbildungsempfehlung einhergeht. Natürlich sind wir eine Richterinnenvereinigung. Das heißt, wir wahren natürlich auch das hohe Gut der richterlichen Unabhängigkeit, das von Verfahrenswegen garantiert, sich auch auf die Art und Weise der eigenen Arbeit, einschließlich der Fortbildungsarbeit, jedenfalls nach herrschender Auffassung, bezieht und diesbezüglich garantiert, dass Richterinnen und Richter nicht in Programme gezwungen werden können, was schon angesichts des Risikos der Indoktrination nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Man stelle sich den faschistischen Staat vor, der Richterinnen und Richter in die linientreue Fortbildung schickt.
Ja,
da wollen wir Leute keine Kolleginnen und Kollegen haben.
Nein, da habe ich auch gleich dran gedacht.
Also muss man. Das ist leider immer unterm Strich ein zweischneidiges Schwert, weswegen wir sagen, es ist eine Frage des Selbstverständnisses, des Selbstbildes. Tatsächlich geht dieser Tage ein Selbstverständnis der Fachgruppe Strafrecht der neuen RichterInnenvereinigung online. Wir haben uns ebenfalls hingesetzt und Stichwort Confirmation Bias verschriftlicht, wie wir uns selbst sehen und wie wir glauben, dass Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Richterinnen und Richter arbeiten sollten, welches Eigenethos wir mitbringen sollten.
Finde ich großartig, als hätte ich es gerochen, wusste ich tatsächlich nicht. Aber vielleicht, bis wir online gehen, vielleicht können wir uns dann schon verlinken in den Shownotes, das würde mich sehr freuen. Was wären denn so die Themen, wo du sagst, hey, da könnte man was verbessern, vielleicht gerade auf Ebene der Polizei? Es wird ja eben nicht alles videodokumentiert. Fändst du das schon ganz gut? Also ganz gleich, ob es um die schweren Delikte geht, Kapitaldelikte, Gewaltdelikte, oder würdest du einfach sagen, mach das bitte einfach immer?
In der Reformkommission zur Reform der Strafprozessordnung schlage ich ganz konkret vor, dass wir die Pflicht einführen, alle Vernehmungen im Ermittlungsverfahren jedenfalls in Audio aufzuzeichnen, nur in Ausnahmesituationen, insbesondere bei Vernehmungen in unübersichtlichen Lagen auf der Straße, kann man im Einzelfall davon abweichen können. Aber ich bin ein großer Verfechter der Dokumentation, denn ich habe es vorher schon gesagt, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Jeder von uns trägt andauernd ein Handy mit sich rum. Tatsächlich haben wir gerade als Backup ein Handy jeweils laufen mit einer Sprachaufzeichnung, um den Beweisverlust unseres Gesprächs hier zu verhindern. Das ist Alltagsmöglichkeit. Ja. Das ist kein Hexenwerk mehr. Dafür brauche ich keine besondere Ausstattung. Das können Polizistinnen und Polizisten meines Erachtens auch. Natürlich hat das logistische und Kapazitätsprobleme, wenn man das bundesweit von heute auf morgen ausrollt. Da muss man halt technisch dran arbeiten. Aber auch hier ganz ehrlich, es ist eine Frage des politischen Willens, ob ich Fehlerquellen im Strafverfahren ausmerzen will oder nicht. Und es ist keine Frage, die ich allein mit technischen oder haushalterischen Grenzen beantworten kann. Wir müssen uns nicht am Status quo ante festhalten lassen.
Ja, das finde ich auch. Und die technischen Möglichkeiten sind so weit gediehen. Und wenn ich jetzt einfach mal wirklich open-minded denke, natürlich muss man gucken, dass man auch da wieder Fehlerquellen ausschließt. Aber du könntest unter Umständen ja sogar noch richtig viel Arbeit sparen, wenn du eine halbwegs vernünftige Transkriptionssoftware zum Beispiel benutzen würdest. Das kann übrigens dieses Tool, mit dem wir gerade aufzeichnen, richtig, richtig gut. Ich habe nachher, wenn wir auf Stopp drücken, ein 1A-Transkript. Natürlich sind da Eigennamen sind falsch, vielleicht Fachbegriffe. Da muss man schon mal nochmal drüber gehen. Das ist aber ziemlich, ziemlich gut. Und das spart Arbeit. Würde ich das abschreiben, das Gespräch, oder zusammenfassen? Ich würde ewig sitzen. Und jetzt hast du ein ganz, ganz Wunderpunkt, Reformkommission. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Ich war entsetzt. Aber jetzt sind wir erstmal bei Dokumentation. Wäre im Ermittlungsverfahren schon gut. Und das war ja auch so ein Wunsch von der Bundesrechtsanwaltskammer. Ursprünglich ja audiovisuell. Da haben wir ziemlich lange, lange dran gegraben. Rausgekommen ist ziemlich, ziemlich, ziemlich wenig. Wie siehst du das? Also, weil du klingst mir ja, also ich weiß es, weil wir haben schon drüber gesprochen, aber ich finde, man kann schon erahnen, dass du wahrscheinlich auch ein Verfechter davon wärst.
Die audiovisuelle Aufzeichnung ist natürlich die bestmögliche Option, weil sie den gesamten Eindruck der Zeugenaussage mit transportieren kann. Sie führt aber natürlich zu anderen logistischen Problemen und sie hat für die Vernehmung ein großes Risiko. Ich brauche eine Kamera. Und manche Zeuginnen, manche Zeugen, jedenfalls gibt es Anhaltspunkte in der vernehmungspsychologischen Literatur dafür, werden durch die Kameraaufnahme abgeschreckt. Jedenfalls dann, wenn sie erkennen, dass sie durch eine Kamera aufgezeichnet werden. Ich habe Erfahrungen mit ganz tollen Vernehmungsräumen zur Vernehmung von Kindern, in denen die Kameras, die diese Vernehmung aufzeichnen, im Raum versteckt sind. Die sind nicht erkennbar. Wenn man nicht weiß, wo die Kamera steht, ist es schlicht nicht möglich, sie zu erkennen. Natürlich müssen wir grundsätzlich darauf hinweisen, dass eine Aufzeichnung durch Kamera und oder Audio stattfindet. Der Hinweis ist psychologisch weit weniger problematisch als das Sehen des Aufzeichnungsgeräts selber. Und ich muss gestehen, so gerade wenn es um Videokonferenzen geht, ich ertappe mich immer wieder dabei, in den Bildschirm schauen zu wollen, festzustellen, oh, die Kamera ist aber höher, schaue lieber in die Kamera, ja. Darauf kognitive Energie zu verwenden. Das wollen wir nicht. Deswegen hat die neue RichterInnenvereinigung, als es um die Dokumentation der Hauptverhandlung ging, ebenfalls für eine Audiodokumentation plädiert, weil sie unterm Strich die einfachere und mit diesem Problem nicht behaftete Dokumentationsvariante ist, die zwar mit einem gewissen Informationsverlust einhergeht, der aber jedenfalls, wenn man eine Glaubhaftigkeitsprüfung sauber macht, weit weniger relevant ist als der gravierende Verlust an Beweisinformationen, der durch die Zusammenraffung im schriftlichen Protokoll erfolgt.
Also ich habe dazu natürlich keinen. Ich habe auch vieles gelesen dazu, was so gemutmaßt wird, Einfluss auf Zeugen. Ich habe da kein Fachwissen. Ich kann nur aus meiner eigenen Perspektive abschätzen, wie es mir persönlich gehen würde. Und ich glaube, mein Fokus wäre zumindest am Anfang schon auf einer Kamera, wenn da ein rotes Licht blinkt, wenn ich oder Beteiligte womöglich noch getrackt werden, so wie bei den Konferenzeulen, wo du dann auch wahrnimmst, dass sie sich mitbewegt. Meiner Erfahrung nach ist es aber schon so, wenn, wie du sagst, wenn du die Kamera nicht siehst oder die sehr dezent ist, das ist vergessen nach relativ kurzer Zeit. Das merkt man selbst hier in diesem Aufzeichnen oder Online-Studio, dass manche Menschen, die sehen, die Aufnahme plöppt auf, da erscheint das kleine Record, die Zeit läuft. Und da merkst du, irgendwie ist die Stimmung jetzt gerade anders als im Vorgespräch. Und das ist aber nach 2-3 Minuten weg. Also weil du dann im Gespräch oder im Verfolgen der Verhandlung das einfach vergisst. Ein Argument, das ja auch immer entgegengehalten wurde, nicht von allen, aber von einzelnen Richtern, ja, es das Ganze diene ja nur dazu, die Richter zu kontrollieren. Das war zum einen nicht mein Eindruck, also zumindest nicht für die BRAC. Es ging um Transparenz, um Rechtssicherheit, weil du dich ja häufig eben darüber streitest. Hat der Zeuge das so gesagt? Hat das nicht so gesagt? Und ich dachte mir dann so, ja, aber selbst wenn es so wäre, wäre das so schlimm, weil es betreffe ja nicht nur Richterinnen und Richter, sondern auch Staatsanwältinnen, Staatsanwälte und auch die ja häufig, ich glaube, so viele gibt's nicht, aber der viel bemühte Begriff der Konfliktverteidigerinnen. Also es wären ja alle mit an Bord. Also
nochmal, wenn ich nichts zu verbergen habe und ich habe nichts zu verbergen, wenn ich meine Arbeit aufrichtig mache, dann ist das überhaupt kein Problem, kontrolliert zu werden. Ich mache ja keine verdeckten Verständigungsabsprachen, keine faulen Deals. Sowas macht man einfach schlicht nicht. Und wenn man das macht, dann ist es vielleicht besser, kontrolliert zu werden. Ansonsten muss man schlicht sagen, wenn man Angst davor hat, dass eigene Fehler aufgedeckt werden, dann hat man keine Fehlerkultur. Das ist das, womit ich angefangen habe. Es ist kein Schaden, wenn festgestellt wird, dass man einen Fehler gemacht hat. Zu dem Fehler kann man stehen. Der Fehler wird für die Zukunft ausgeräumt und es ist wieder gut. Es ist schon deswegen überhaupt keine Korrektur und Prüfung von Richterinnen und Richtern möglich durch die Dokumentation der Hauptverhandlung, weil es als Beweismittel im Verfahren gar nicht zugelassen werden sollte. Es war insoweit ein Missverständnis in der Konzeption. Das Einzige, was die Dokumentation der Hauptverhandlung wirklich als Novum mitgebracht hätte, wären Fragen in der Revision. Weil es damit möglich gewesen wäre, möglich werden würde, die Hauptverhandlung nachzuvollziehen und damit das viel bemühte Rekonstruktionsverbot der Hauptverhandlung, das eigentlich nichts anderes ist als die Faktenbeschreibung der Rekonstruktionsunmöglichkeit der Hauptverhandlung nach dem jetzigen Stand, seine Grundlage verlieren würde. Das Rekonstruktionsverbot ist keine gesetzliche Aussage, sondern ist nur das Anerkennen des jetzigen Status quo. Und dieser Status quo käme ins Rutschen. Und davor haben berechtigtermaßen Kolleginnen und Kollegen an den Revisionsgerichten erhebliche Angst, weil damit ihre Arbeitsweise, ihre Funktion völlig, völlig, völlig anders würde. Und da muss man schlicht und ergreifend sagen, dann muss ich aber auch unseren Instanzenzug in der Sache überdenken. Die Briten beispielsweise haben einen ganz anderen Instanzenzug. Die arbeiten mit Aufzeichnungen sowohl im Ermittlungsverfahren als auch in der Hauptverhandlung. Und bei denen gibt es eine Vorkammer in den Court of Appeals. Diese Vorkammer überprüft anhand der Aufzeichnung die Verfahrensweise erster Instanz. Wenn die Verfahrensweise erster Instanz in Ordnung war, dann wird der Appeal verworfen. Und gut ist, dann kommt es gar nicht erst in die Kontrolle durch die Senate an den Court of Appeals. Und das ist natürlich eine strukturelle Veränderung unserer Instanzen, aber das ist kein grundlegend rechtsstaatswidriges Verfahren.
Das muss man sich dann halt genau angucken und durchdenken. Nur weil was anders ist, heißt es ja für den ersten Moment weder, dass es gut oder besser, noch dass es schlechter ist. Das muss man dann, glaube ich, sich sehr gewissenhaft angucken. Aber ach, langfristig, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich hätte gern audiovisuell. Was mir jetzt vorhin noch eingefallen ist, weil wir jetzt sehr viel drüber gesprochen haben, über unbewusste, zum Beispiel eben Confirmation Bias, verursachte Fehler. Man hört und liest, und ich tausche mich auch mit vielen aus, immer wieder, dass die Personaldecke echt, echt dünn ist in vielen Bereichen, sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei den Gerichten. Es ist wahnsinnig viel zu tun. Ich glaube, man müsste nicht nur technisch aufstocken, sondern auch personell. Will heißen, ihr habt aber ja einen ganzen Haufen jeden Tag auf dem Tisch und zeitlichen Druck. Es muss viel abgearbeitet werden. Glaubst du, dass das auch dazu beiträgt, der Arbeitsdruck und der Zwang zu beschleunigen, dass er auch Fehler verursacht?
Der Arbeitsdruck verursacht Fehler auf jeden Fall, und zwar schon deswegen, weil man möglicherweise nicht die notwendige Zeit hat, um einen Fall bis zum Ende zu durchdenken, weil man sich getrieben fühlt davon, die Sachen vom Tisch zu bekommen. Das ist die eine Ursache. Aber insbesondere hemmt es den Willen, Fehler zu beseitigen. Wenn man eine Sache mal abgeschlossen hat, dann ist sie weg. Und dann will man nicht wieder ran. Dieses Risiko, glaube ich, ist fast noch größer. Und das ist das dann in dem Wiederaufnahmeverfahren der größte Hemmschuh ist, jedenfalls für die Beteiligung der Staatsanwaltschaft. Hat man Rechtskraft erreicht, ist doch das Verfahren endgültig beendet. Man möge nicht schon wieder ran. Aber auch da, das Ziel der Reformkommission ist ja, die Hauptverhandlungen zu beschleunigen. Das ist insofern ein gutes Ziel, als dass damit natürlich die Hauptverhandlung auch weniger Kapazitäten binden würde. Wir also mit demselben Personal mehr Hauptverhandlungen werden bestreiten können, wenn wir dieses Ziel erreichen, aber auch da nicht um den Preis des Rechtsstaats.
Ja, Beschleunigung ist wichtig, keine Frage. Und zwar unter vielerlei Gesichtspunkten, sowohl für den oder die Angeklagten, als auch für alle Beteiligten, als auch für die Opfer von Straftaten, das ist ganz klar. Aber du hattest jetzt vorhin das Stichwort Reformkommission genannt. Witzig, ich wusste gar nicht, dass du schon, aber natürlich, ja klar, hängst du da auch mit drin. Wir von der BRAC natürlich auch. Ich glaube, ursprünglich war es so angedacht, dass die Kommission erstmal arbeitet. So ein bisschen was ist ja jetzt doch schon bekannt geworden. Und da hatte ich mich kürzlich mit einer Referendarin, liebe Grüße an Ines, drüber unterhalten. Und das, was ich inzwischen habe Leuten hören, hat mir ein bisschen, bin ich ehrlich, das Blut in den Adern gefrieren lassen. Also war so ein paar Vorstöße, fand ich da doch bemerkenswert. Also da ging mir einiges ein bisschen zu sehr in Richtung Schweizer Modell. Unmittelbarkeitsgrundsatz und so. Was sagst du dazu?
Wir haben uns in der Reformkommission zur Verschwiegenheit in der Sache verpflichtet.
Ich weiß.
Berichten, was ich vorgeschlagen habe. Das habe ich auch gerade schon gemacht. Wir haben als Arbeitsgruppe sehr vorsichtig gearbeitet, weil wir die möglichen negativen Folgen einer Reform versucht haben abzuschätzen, wenn wir Vorschläge gemacht haben und dementsprechend punktuelle Veränderungen vorgeschlagen. Es gab aber aus anderen Arbeitsgruppen auch relativ grundlegende Vorschläge, die auch nicht auf jedermanns Gegenliebe gestoßen sind, sowohl in der Anwaltschaft als auch in der Richterschaft. Und die neue RichterInnenvereinigung hat da ebenfalls deutliche Worte gesprochen, dort, wo wir der Auffassung waren, dass die Grenzen des Rechtsstaats ein Einhalt gebieten. Was man Leuten hört, ist, dass jedenfalls die Radikalvorschläge raus sind.
Weil ich dachte, ganz ehrlich, es sind von der Bundesrechtsanwaltskammer ja auch Experten mit dabei. Kannst du mal liebe Grüße an Christoph Knauer, wenn ihr das nächste Mal, ich weiß nicht, ob ihr in derselben Arbeitsgruppe seid, aber vielleicht trefft ihr euch, dann kannst du ihm schöne Grüße sagen. Und natürlich hat er, wie es vereinbart war, auch nichts berichtet. Das war ja Sinn und Zweck der Übung, dass man sich erstmal, das erleichtert ja auch, Konzepte zu erstellen, Ideen durchzugehen, wenn man unbeeinflusst von dem möglichen medialen Druck, der dann gleich entsteht, sich einfach mal fachlich austauschen kann. Bin ich ein sehr großer Fan davon. Mich hat es natürlich fast umgebracht, dass ich wusste, da wird getagt, da wird besprochen und nischt, aber auch gar nischt, weil das eben zugesagt war, ist bei mir angekommen. Dann habe ich aber in der LTO was gelesen. Und das, was ich in der LTO gelesen habe, ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich kannte diese Stillhalteabrede auch und ich fand sie, wie gesagt, auch sehr gut, weil nur dann kannst du wirklich mal open-minded mit allen diskutieren. Und es sind ja alle Interessen vertreten. Mich sehr gewundert, dass in der LTO was zu lesen war. Und das, was ich gelesen habe, habe ich natürlich an sich auch die Highlights rausgepickt. Aber ich dachte, ich fall um, Simon. Das kann ja wohl nicht sein. Und in der Schweiz brauchen manche Hauptverhandlungen ein paar Minuten, weil alles transferiert wird aus dem... No.
Als ehemaliger Kollege in Konstanz, also an der unmittelbaren Grenze zur Schweiz, ist mir diese Arbeitsweise sehr wohl bewusst. Die Hauptverhandlung funktioniert dort ganz anders. Schon deswegen, weil fast 80% aller Strafverfahren mit Strafbefehlen abgewickelt werden. Diese Strafbefehle erlässt die Staatsanwaltschaft in der Schweiz. Es gibt keine gerichtliche Beteiligung. beim Erlass von Strafbefehlen. Das heißt, das Allermeiste wird schon gar nicht mit einem Gericht abgewickelt. Und was dann zu Gericht kommt, wird durch Transfer bearbeitet. Die Hauptverhandlungen sind deutlich kürzer. Deswegen ist es auch personalweise deutlich, deutlich anders in der Schweiz als in Deutschland. Die Zahl an Richterinnen und Richtern ist in etwa ein Viertel im Vergleich zu den Staatsanwältinnen. Staatsanwälte bei uns sind zahlenmäßig den RichterInnen unterlegen.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe mich damit nicht vertieft befasst, aber was ich gelesen hatte über dieses Schweizer System, also mir war das nichts. Bin ich ganz ehrlich, ich finde.
Andere find Arbeitsweise, für die man sich, Klammer auf, rechtsstaatlich, Klammer zu, entscheiden muss. Auch da, ich glaube nicht, dass die Reformkommission unterm Strich auf ein Schweizer Modell hinausläuft. Ich glaube, dass wir jedenfalls, was den Unmittelbarkeitsgrundsatz angeht, sehr moderate Vorschläge gemacht haben. Wie gesagt, in anderen Bereichen gab es da andere Vorschläge, aber auch da vielleicht war die LTO deswegen an dieser Stelle etwas schneller, weil man hier die Reißleine hat zu ziehen versucht.
Das mag natürlich sein, könnte ich bedingt sogar nachvollziehen. Anderes Thema, du hast gerade Stichwort genannt, Strafbefehl. Das ist ja immer heiß diskutiert, auch bei Anwältinnen und Anwälten. Es wird ja immer so kolportiert, super fehleranfällig. Strafbefehlsverfahren, immer worst case, was Fehlerquote angeht. Siehst du das ähnlich und warum ist das so?
Das ist korrekt. Das ist auch mit den wenigen Zahlen, die wir haben, in dem Bereich nachvollziehbar. Das ist der Bereich, in dem Wiederaufnahmeverfahren am häufigsten Erfolg haben. Das liegt an im Wesentlichen zwei Dingen. Es handelt sich dabei um Massenverfahren wegen Massendelikten, bei denen die Ermittlungsqualität schon geringer ist, weil sie schnell, zügig, einfach abgewickelt werden, Klammer auf müssen, Klammer zu. Und zweitens, weil das Strafbefehlsverfahren eben als schriftliches Verfahren regelmäßig auf Gegenüber trifft, die sich schlechter behaupten können. Auf Menschen mit Migrationshintergrund, auf Menschen aus sozial prekären Lebensumständen, die weniger gebildet sind, denen es schwerer fällt, sich schriftlich zu behaupten, die gleichzeitig aber Fristen einhalten müssen, um sich überhaupt wehren zu können gegen Strafbefehle und die dann das wiederum schriftlich im Deutschen machen müssen. Eingaben in anderen Sprachen behandeln wir sehr, sehr stiefmütterlich. Dementsprechend ist es hier besonders schwierig für Migrantinnen und Migranten, sich effektiv gegen Strafverfolgungsmaßnahmen zu wehren, denn die müssen erst einmal selbst für die Übersetzung sorgen. Die Europäische Union hat zwar insoweit abgeholfen, als dass die Übersetzung mitzuliefern ist bei Personen, bei denen wir wissen, dass sie der Sprache nicht mächtig sind. Aber das wissen wir nicht immer. Insbesondere können manche Migrantinnen und Migranten im Alltag ganz gut mit Deutsch operieren und deswegen auch gegenüber der Polizei ganz gut sich auf Deutsch artikulieren. Wenn es aber darum geht, die komplexen juristischen Zusammenhänge zu verstehen, die so ein Strafbefehl mitliefert, ist das dann vielleicht mit der Sprachkompetenz am Ende. Also da gibt es gewisse Diskrepanzen. Und auch da, die Pflicht zur Übersetzung wird noch nicht bei allen Gerichten so richtig ernst genommen. Es gibt deswegen aber auch die vereinfachte Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Wenn keine Übersetzung mitgeliefert wird, ist diese von Amts wegen zu gewähren. Das ist nun mittlerweile auch höchstrichterlich wiederholt entschieden.
Jetzt sind wir ja durch die wesentlichen Stationen, die man durchlaufen muss, so durch. Vielleicht so, bevor wir langsam zum Ende kommen, aus deinem reichen Erfahrungsschatz, du kennst ja viele, viele Seiten, du hast ja viele Stationen hinter dir gelassen. Ich war echt beeindruckt, ich habe mir das natürlich alles angeguckt. Ist ja richtig rumgekommen. So die häufigsten oder der häufigste Fehler, der sich am schwersten auswirkt auf Ebene der Polizei, wäre aus deiner Sicht welcher?
Ebene der Polizei? Die Vorfestlegung. Auf Ebene der Polizei ist es die Vorfestlegung, es ist Ergreifen eines Verdachts auf den ersten Anschein hin. Nicht selten verbunden mit Vorurteilen. die sich dort manifestieren. Und auch hier wiederum nicht mit offenem Rassismus, nicht zwingend mit originären Feindlichkeit im Hinblick auf eine Bevölkerungsgruppe, sondern schlicht und ergreifend mit unterschwellig transportierten Vorurteilen im Hinblick auf gewisse Menschen und ihre Sachverhalte, die dann Bestätigung suchen. Das ist bei der Polizei, glaube ich, das größte Problem. In der Justiz dürfte es die Ungeduld sein.
In der Justiz die Ungeduld. Würdest du generell sagen, gilt sowohl für die Staatsanwaltschaft als auch für die Richterinnen und Richter? Oder würdest du da nochmal abschichten?
Aber in zwei unterschiedlicher Hinsicht. Also bei der Staatsanwaltschaft Ungeduld dahingehend, dass man vielleicht die Schleife zu einer weiteren Nachermittlung nicht mehr dreht, weil man vielleicht schon Ansatzpunkte für zusätzliche Beweiserhebungen sieht, die aber für nicht erforderlich hält oder insbesondere in Haftsachen aus Gründen der Sechsmonatsvorlage vermeidet, um lieber jetzt das Verfahren abzuschließen, insbesondere wenn es um die psychische Befasstheit der Beschuldigten geht. Das ist was man leider Gottes aus Zeitgründen gerne mal hinten anstellt, weil die Gutachten so lange dauern.
Dann dauert es richtig, ja klar.
Bei den Richterinnen und Richtern die Geduld einer ordnungsgemäßen Vernehmung von A bis Z. Also zunächst einmal einen ungestörten Sachbericht zu gewährleisten, dass die Zeuginnen und Zeugen einfach selbst reden dürfen, nicht intervenieren, nicht befragen, sondern erst einmal reden lassen und dann noch einmal reden lassen. Also die erste Frage einer guten Richterin, eines guten Richters ist: Vielen herzlichen Dank für das, was Sie mir erzählt haben. Ich möchte mit Ihnen nochmal am Anfang anfangen. Können Sie mir das nochmal schildern? Vielleicht ein bisschen genauer. Das ist zwar auf den ersten Blick gar keine Frage, sondern eine Aufforderung. Aber damit kriegt man so viel mehr Informationen, als wenn man jetzt schon anfängt, mit allen Sachen von A bis Z durchzugehen. Und bitte, 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 liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, die Konfrontation mit abweichenden Äußerungen aus dem Ermittlungsverfahren ist das Letzte, was ich in einer Vernehmung mache. Das Allerletzte. Davor werden offene Fragen gestellt, dann werden geschlossene Fragen gestellt. Dann kann man möglicherweise mit Wahlalternativen operieren, gerne nicht mit der, die man erwartet. Und dann erst kommt die Konfrontation, dann erst kommt der Vorhalt. Bitte in dieser Reihenfolge. Denn alles andere verzerrt die Aussage und verbrennt Zeuginnen und Zeugen über die Instanzen hinweg. Wenn das einmal eingepflanzt ist, man sei ein Lügner, dann ist es rum.
Dann ist es vorbei. Oh, und Simon, ich sag dir, und das werden vor allem die Referendarinnen und Referendare jetzt super, super spannend finden. Deswegen wollte ich auf solche Punkte nochmal eingehen. Aber gleiches Recht für alle. Was ist denn der häufigste und gravierendste Fehler von Verteidigerinnen und Verteidigern? Gleiches Recht für alle. Alle machen Fehler.
Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, weil ich glaube, dass man das nicht über alle
Kamm scheren
kann.
Es sind so viele.
Ich glaube, der größte Fehler von Verteidigern und Verteidigern ist, unreflektiert Mandantenaussagen zu kaufen. Das glaube ich aber, dass es nicht der häufigste ist. Weil das die wenigsten Kollegen machen. Unnötige Konfrontation und Intervention ist ein nicht selten anzutreffender Fehler. Also ich bin überhaupt kein Gegner von Konfliktverteidigung. Im Gegenteil, ich halte das für eine ganz wichtige und den Rechtsstaat stärkende Art und Weise der Verteidigung. Aber man muss halt wissen, wann es sich lohnt, wo man reingehen muss. Das Streiten auf Teufel komm raus ist unproduktiv und führt regelmäßig zu wiederum unterbewussten Fehlverhalten auf der anderen Seite. Gleichzeitig bin ich überhaupt kein Fan des sogenannten Verurteilungsbegleiters.
Ja,
also Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, die da sind, weil 140 StPO eine Verteidigung gebietet.
Meinst du Garderobenständer?
Nehmt, liebe Kolleginnen und Kollegen, eure Aufgabe und euer Amt aufrecht und vollständig wahr. Und dazu gehört Widerspruch genauso wie Kooperation dort, wo sie hilft. Und die Staatsanwaltschaft ist nicht der Feind. sondern die Staatsanwaltschaft ist eine objektiv ermittelnde Behörde, mit der man auf Augenhöhe operieren kann und die in entsprechenden gegenseitigen Erfahrungen dann auch lernt, mit wem vertrauensvolle Zusammenarbeit funktioniert. Und Zusammenarbeit ist hier die Arbeit am gemeinsamen Ziel der Wahrheitsermittlung und der rechtsstaatlichen Verfahrensdurchführung. Wir klüngeln nicht. Auch das ganz klar. Es geht nicht darum, für Beschuldigte den bestmöglichen Weg zu finden, genauso wenig wie für die Nebenklagevertretung das Bestmögliche für das Opfer rauszuholen. Das Bestmögliche für alle Beteiligten ist die Wahrheit. Und die wollen wir alle rausfinden. Und dafür müssen wir am besten zusammenarbeiten. Und zwar jeder aus seiner, aus ihrer Perspektive. Und diese Perspektiven führen zu einem Gesamtbild. Da hat jede Perspektive ein Recht.
Und das hast du so schön gesagt. Da kann man gar nichts mehr draufsetzen, finde ich. Ich lasse das jetzt einfach so stehen und in den Raum hallen. Nur jetzt habe ich schon meinen Staatsanwalt hier sitzen. Eine Sache muss ich natürlich noch ansprechen. Ich habe ja auch so ein kleines Format mit Jörg Müller, Samt versus Seide. Und wir versuchen da regelmäßig den Rechtsstaat zu erklären. Und ein Thema, das regelmäßig steil durch die Decke geht und gelegentlich leider mal in der Reichsbürgerblase landet, das lässt sich dann halt nicht vermeiden, ist das Thema Weisungsgebundenheit von Staatsanwältinnen. Mich persönlich regt das immer auf, weil das so geframed wird, dass der Nichtjurist es so verstehen muss, als würde dir den lieben langen Tag ein natürlich einer Partei zugehöriger Justizminister, Justizministerin sagen, wie du dich verhalten sollst, welche Verfahren du führen sollst, welche du nicht weiterverfolgen sollst. Und das ist natürlich alles Schwachsinn. Das haben wir schon so und so oft erklärt. Was aber ganz interessant ist, das liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück. Jörg und ich waren der Meinung, lass uns doch einfach auch im Gesetz diesen Makel, ne, das hat ja einen gewissen Außenwirkung und eine Restmöglichkeit gibt es ja. Das wäre doch eigentlich ganz cool, den zu beseitigen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es jetzt einen Vorstoß. Da hat die Justizministerin mit großer Geste erklärt, dass das politische Weisungsrecht außer Kraft gesetzt wird gegenüber den Staatsanwaltschaften. Meine Auffassung dazu war, ja, das ist ein schönes Signal. Punkt. Wie siehst du das?
Ich habe in der letzten Betrifft Justiz, das ist jetzt mein Werbeblock, für unsere schöne Zeitschrift, was dazu geschrieben. Denn der Mecklenburg-Vorpommersche Vorstoß ist zwar in der Sache und als Symbol genau auf dem richtigen Pfad unterwegs. Naja, aber nun ist das keine gesetzliche Verankerung gewesen, sondern der erklärte Verzicht der amtierenden Justizministerin auf ihr Weisungsrecht, der schon pro forma jederzeit wieder aufgehoben werden kann, nämlich von der Justizministerin oder dem Justizminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Einzelfall oder ganz generell. Als Symbol funktioniert es, es ändert am Problem aber nichts. Das Problem ist tatsächlich nur durch eine gesetzliche Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes auf Bundesebene zu beseitigen. Und ja, ich sehe das als Problem, aber nicht deswegen, weil uns Ministerinnen und Minister in jedes Verfahren hineinreden. Oh mei, da hätten sie aber viel zu tun.
Das wäre ganz hinterher.
Ein mörderischer Arbeitsaufwand. Aber aus tatsächlich zwei Gründen. Es besteht immer die Möglichkeit, dass in jedes einzelne Verfahren bis zum kleinen Staatsanwalt in Regensburg interveniert wird. Diese Möglichkeit wird in der Praxis nahezu nie genutzt, aber sie besteht und dort, wo sie genutzt wird, ist, weil sie so selten genutzt wird, dann natürlich erst recht der Verdacht da, warum, dass das möglicherweise sachwidrig ist. Und man muss einfach sehen, Justizministerinnen und Justizminister haben regelmäßig eben keine justizielle Ausbildung, sind nicht in die justiziellen Apparate und ihre Funktion eingebunden. Die Sachentscheidung, die sie treffen können, ist damit immer mit einem Makel belastet. Die richtige Antwort ist meines Erachtens deswegen abschaffen, das Weisungsrecht abschaffen. Damit geht auch eine Entlastung der Kolleginnen und Kollegen einher, weil viele Berichte wegfallen werden, die wir ans Justizministerium, insbesondere bei den Staatsanwaltschaften, richten, allein um dieses Ministerium über Verfahren zu informieren, bei dem man vielleicht eine Intervention erwarten könnte und oder jedenfalls mediale Berichterstattung zu erwarten ist, für die sich dann das Justizministerium zu rechtfertigen hat, weil es ja grundsätzlich weisungsberechtigt wäre. Das ist unterm Strich in vielerlei Hinsicht verzichtbar, weil wir eben unsere Arbeit verantwortungsvoll machen, um dann die demokratische Anbindung zu sichern, die regelmäßig ins Feld geführt wird, dass man hier das Weisungsrecht braucht. Das lässt sich durch Richterwahlausschüsse gewährleisten, die auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wählen können, so wie das in ganz vielen anderen europäischen Ländern stattfindet, wie es beispielsweise auch Hessen und, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch Thüringen schon machen. Die wählen halt nun mal Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. An dieser Wahl sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier beteiligt, sodass also die demokratische Kontrolle durch das Volk jedenfalls bei der Wahl und bei den Beförderungen gewährleistet ist, sodass jedenfalls über diese Wahlentscheidung auch vermittelt werden kann, das notwendige Vertrauen des Volkes in die Justiz, die eben nun mal recht im Namen des Volkes und nur im Namen des Volkes spricht. Das ändert nichts daran, dass die Staatsanwaltschaft unterm Strich immer noch eine weisungsgebundene Behörde bleiben wird, nämlich interne Weisungsbindungen behalten werden wird, die Weisung des jeweiligen Behördenleiters an die Mitarbeitenden und die Weisung der jeweiligen Generalstaatsanwaltschaften an ihre untergeordneten Behörden. Das ist aber auch nicht falsch, denn die brauchen wir, um eine einheitliche Aufgabenwahrnehmung jedenfalls in den einzelnen Bundesländern zu sichern, dass wir im Föderalismus leben. Und ich kein großer Föderalismus-Fan bin, habe ich, glaube ich, an anderer Stelle schon hinlänglich mitgeteilt.
Ich habe das hier und da mal bei dir durchblitzen hören. Es macht viele Dinge rechtlich wahnsinnig kompliziert. Haben wir ja nicht zuletzt in der Pandemie gesehen. Da war ich nämlich dafür zuständig, die Corona-Seite zu pflegen und immer nachzuhalten, für welche Anwälte in welchem Bundesland jetzt gerade was gilt und ob's einen Passierschein brauchst oder nicht. Aber guter Punkt, ich hatte fast gemutmaßt, dass dir das in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht weit genug reicht. Vielleicht tut sich da ja langfristig was, weil das Thema ploppt ja immer wieder auf. Und dann danke ich dir sehr, Simon. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Gespräch, sehr offen. Gute Tipps dabei, glaube ich, die man sich mal hinter die Löffel schreiben kann. Und dann harre ich natürlich gespannt der Dinge, die dann aus der Reformkommission letzten Endes, ja, wenn es offiziell sein soll, dann auch offiziell werden. Ich danke dir sehr auch, dass du einen Teil deines Feiertages geopfert hast. Hat mir viel, viel Spaß gemacht und ich habe mir viel mitgenommen. Ich danke dir.
Das freut mich. Und jederzeit und gerne wieder.
Machen wir bestimmt, Simon. Dann bis zum nächsten Mal.
Hau rein.